Inforadio Podcast.
Grün, schöner Leben, das ist mein Thema heute. Nach der Abstimmung über Stuttgart 21 erscheint es mir besonders interessant, über grüne Politik, über die Suche nach dem guten Leben, über Wachstum und Glück zu reden. Petra Pinzler schreibt in ihrem kürzlich erschienenen Buch »Immer mehr ist nicht genug« über meine heutige Gesprächspartnerin, dass wenn diese vor 10 Jahren über solche Themen gesprochen habe, vielleicht 10 Leute gekommen seien, heute fülle sie damit Säle. Mein Gast, geboren 1966 in Friedrichsroda in Thüringen, evangelisch, verheiratet, 2 Söhne, Abitur, Theologiestudium. Seit 1998 ist sie Bundestagsabgeordnete, war von 2002 bis 2005 Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen und ist seit 2005 Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, seit 2009 zugleich Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, EKD. Wir zeichnen das Gespräch in Ihrem Büro auf, also danke für die Gastfreundschaft und herzlich willkommen in 1222, Katrin Göring-Eckardt.
Vielen Dank und auch guten Tag.
Frau Göring-Eckardt, stimmt das mit den Sälen? Interessieren solche, nennen wir es mal, postmaterialistischen Themen viele Leute?
Ja, das stimmt in der Tat. Es interessieren sich viele Menschen dafür, was es für Alternativen gibt, für Alternativen zum Wirtschaften und auch für Alternativen für ein anderes Leben. Und insofern ist das was anderes als früher, wo man wirklich im sehr kleinen Kreis über solche Dinge gesprochen hat, wie alternatives Gardening in Großstädten, alternative Währungen oder überhaupt, wie man besser leben könnte, auch jenseits des Bruttoinlandsproduktes.
Was ist das für ein Publikum, das da zu Ihnen dann kommt?
Ganz unterschiedlich. Das sind manchmal Schülerinnen und Schüler, also ganz junge Menschen. Manchmal sind es Ältere, die sich daran erinnern, wie man es eigentlich früher gemacht hat und woran man sich früher freute und wie das heute mit der Enkelgeneration ist. Also das ist ein sehr gemischtes Publikum und mitnichten nur welche, die Abitur haben und studiert sind.
Also auch nicht das Stuttgart 21 Protestpublikum.
Oder das auch, aber auch nicht nur das. Wenn man in Kirchgemeinden geht, ist das Publikum per se sehr unterschiedlich, wenn man in Schulen diskutiert. Auch und auch wenn man zu Parteiveranstaltungen, zu politischen Veranstaltungen einlädt, ist es etwas, was nach den Wirtschaftskrisen, die wir hinter uns haben, in der wir drinstecken, nach der Finanzkrise, nach dem Zusammenbruch, all der Erkenntnisse, die immer für extrem unangreifbar gehalten worden sind, nachdem die ganzen großen Experten unser Finanz- und Wirtschaftssystem regelrecht vor die Wand gefahren haben, fragen sich Menschen heute, worüber könnte man eigentlich noch nachdenken und was ist uns eigentlich wirklich wichtig?
Stuttgart 21 habe ich angesprochen. Betrachten Sie das als eine schwere Niederlage für die Grünen?
Das ist erstmal eine Niederlage in der Sache, ganz klar. Wir wollten diesen Bahnhof nicht und das Volk will das anders und das ist anzuerkennen. Es ist aber keine Niederlage für die Demokratie. Ich gehöre zu denen, das ist ja in eigentlich jeder Partei umstritten, die sagen, Volksentscheide, Bürgerbegehren, Volksbegehren, das ist etwas sehr Positives. Ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, wissen die Leute überhaupt, worüber sie entschieden haben? Das wussten die ganz genau. Bis hin zum Finanzrahmen, der vorgesehen ist und bis hin zu ganz intensiven Diskussionen, die auf der Straße stattgefunden haben, über Taktzeiten, Taktzahlen, wo genau welches Gleis liegt und welche Ausgleichsmaßnahmen. Es gibt also nicht nur dort, die Bürgerinnen und Bürger haben sehr wohl, sehr genau entschieden. Und ich finde es gut, dass diese Entscheidung auch so eindeutig ausgefallen ist. Und wir werden uns danach richten, aber wir werden auch deutlich machen, wir wollen Volksentscheide, wir wollen echte Bürgerbeteiligung in Zukunft von Anfang an. Und nicht auf den letzten Metern, wo es dann schon sehr schwierig ist.
Ich will Sie als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages ansprechen, als zweithöchste Vertreterin des Parlamentarismus in Deutschland. Ist das nicht letztlich auch ein Sieg der parlamentarischen Demokratie?
Naja, es ist, gehört immer beides zusammen. Ne? Also das Parlament auf der einen Seite und die Möglichkeit der direkten Demokratie auf der anderen Seite. Wir werden ja nicht alles direkt demokratisch entscheiden wollen und sollen. Und auf der anderen Seite sind die Entscheidungen im Parlament natürlich welche, die ganz andere Prozesse haben. Und ich glaube, man braucht beides. Und es ist auch immer genau zu schauen, wo gibt es denn die Möglichkeit, sinnvoll Bürgerbegehren durchzuführen. Aber auch das entscheiden ja die Bürgerinnen und Bürger selbst, denen ich das auch in jedem Fall zutraue.
Nach Moorburg in Hamburg, da ging es um ein Kohlekraftwerk, erleben Sie nun zum zweiten Mal in einer Regierung, dass Sie zuvor schon Dinge, die alle Hürden genommen haben, parlamentarische wie juristische, durchsetzen müssen. Macht Sie das eigentlich nachdenklich?
Das ist immer so in der Demokratie, dass man natürlich nicht bei Null anfängt, wenn man eine Regierung übernimmt, sondern dass bestimmte Vorentscheidungen getroffen sind und man kann dann schauen, wie geht man damit um. Und wir haben in beiden Fällen gesagt, wenn es die Möglichkeit gibt, dann gehen wir so damit um, wie wir es den Wählerinnen und Wählern vor den Wahlen gesagt haben. Aber wenn es die Möglichkeit nicht gibt oder in Stuttgart jetzt, wenn durch eine Volksabstimmung anders entschieden wird, dann werden wir uns auch, weil das eben auch Demokratie ist und weil wir dazu stehen, dann werden wir das auch durch und umsetzen.
Die Grünen haben sich ja oft bei solchen Geschichten verkämpft, also zuletzt hier in Berlin mit der A100 und daran ist letztlich ihre Regierungsbeteiligung ja gescheitert.
Na, ich glaube, die ist an anderen Dingen gescheitert und die lagen bestimmt nicht an ein paar Kilometer Autobahn, aber nein, es gibt...
Die Aussage von Frau Künast war glasklar hier in der Sendung, A100 ja, nicht mit uns.
Richtig, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Klaus Wowereit die Gespräche verlassen hat wegen wenigen Kilometer Autobahn, sondern da hatte ich das Gefühl, da ging es in der Tat um andere Sachen. Nein, die Frage für uns ist doch nicht, ändern wir jetzt unsere Politik, weil wir dann möglicherweise keine Mehrheiten dafür finden, sondern die Frage für uns ist doch, welche Position haben wir? Und wo gehen wir am Ende Kompromisse ein und wo können wir Schritte unternehmen, um auf diese Positionen zuzugehen? Und ich finde es nach wie vor auch glaubwürdig und richtig, klare Positionen zu beziehen und nicht nach dem Motto zu verfahren, wir gucken mal, wofür wir vielleicht eine Mehrheit kriegen. Das gehört zur Glaubwürdigkeit gerade von einer Partei wie Bündnis 90 Die Grünen dazu. Und manchmal passiert es ja auch genau andersrum. Nehmen Sie den Atomausstieg, wo die jetzige schwarz-gelbe Regierung mit einer Laufzeitverlängerung versucht hat, eine Entscheidung, die die Vorgängerregierungen getroffen haben, rückgängig zu machen und dann eines anderen belehrt werden musste und wo die gefühlten oder die tatsächlichen Mehrheiten in der Bevölkerung sich ja auch mehrfach geändert haben. Und auch das passiert in der Demokratie, das passiert durch Informationen, durch Diskussionen. Und als jemand, der in Ostdeutschland aufgewachsen ist, wo sowas alles gar nicht gab und auch nicht geben sollte und durfte, kann ich nur sagen, das begeistert mich eher. Und das ist ein sehr, sehr hoher Wert, den ich auch um nichts in der Welt aufgeben wollte.
Der Bundeswirtschaftsminister wirbt bei den Umweltverbänden dafür, keinen Widerstand gegen neue Kohlekraftwerke zu üben. Und sie werden ja auch gebraucht, eben sonst funktioniert die Energiewende, sagen jedenfalls die Energieexperten nicht. Ist den Grünen schon bewusst, welchen Widerstand in der Bevölkerung sie da noch, ich sag das so drastisch, brechen müssen?
Das sagen einige Energieexperten und das sagen diejenigen vor allen Dingen, die damit auch Geld verdienen und die mit den neuen Kohlekraftwerken aber auf der anderen Seite verhindern, dass wir umstellen auf erneuerbare Energien. Und das halte ich für eine nachhaltige Politik für ein riesiges Problem, weil diese neuen Kohlekraftwerke müssen sich dann rentieren. Das haben wir ja mit der Energieindustrie beim Thema Atomkraft schon einmal intensiv durch. Da haben wir jetzt gesagt, die Risikoabwägung ist so, dass wir das nicht mehr weitermachen können, auch in einem Konsens, in einem politischen Konsens. Aber bei den Kohlekraftwerken, da wird es am Ende um wirtschaftliche Erwägungen gehen. Und ich kann den Umweltverbänden nicht empfehlen, ihren Widerstand aufzugeben, weil jedes neue Kohlekraftwerk, das gebaut wird, quasi eine Blockade für weiter erneuerbare Energien ist. Und auch da werden wir ja genug Auseinandersetzungen haben bei der Frage von Stromtrassen, bei der Frage von großen Windparks zum Beispiel. Oder
in Baden-Württemberg, ja, das kennt man
auch,
da noch nicht
natürlich,
so.
Natürlich, auch in Baden-Württemberg. Und ich bin auch dafür, dass man diese Auseinandersetzungen führt. Ich bin dafür, dass man sie übrigens mit der Bevölkerung führt, dass man sagt, wir brauchen folgende Stromtrassen, diese brauchen wir auch real. Das muss man transparent machen, das muss man nachweisen. Und dann muss man darüber diskutieren, wo die lang gehen können. Also bisher haben die Energiekonzerne das ja so gemacht, dass sie eine Landkarte hingelegt haben und da offensichtlich Striche drauf gemalt haben, ohne zu schauen, ob da Bergtal oder was auch immer ist. Insofern haben wir da einen Weg vor uns, der hart genug ist, aber die Kohlekraftwerke jedenfalls werden uns nicht helfen, wenn wir tatsächlich drastisch CO2 senken müssen. Und sie werden auch nicht helfen, wenn wir so tun, als ob wir einfach so weiterleben könnten wie bisher. Das können wir nicht und das ist nicht eine grüne Erfindung, sondern da sagt der Bundesumweltminister ganz genauso.
Pumpspeicherkraftwerke ist so ein schönes Stichwort. Das sind Kraftwerke, die man braucht, um Erneuerbare abzupuffern sozusagen. Das heißt also, die Energie, die man tagsüber zum Beispiel aus Solarpanels zieht, zu speichern, um sie in der Nacht oder wenn die Sonne nicht scheint, eben abrufen zu können. Natürlich ist das auch mit Landschaftszerstörung verbunden. Und ich fand das ganz interessant, dass seinerzeit bei der Atomdebatte im Bundestag Jürgen Trittin gesagt hat, die Grünen können sich schlechterdings nicht jedem Protest gegen solche Kraftwerke, die eben wie gesagt mit Umweltzerstörung auch verbunden sind, anschließen. Das heißt also, da beginnt auch ein Umdenken, das meine ich nämlich, was ich eben angesprochen hatte.
Wir haben Infrastrukturmaßnahmen an vielen Stellen, wo Grüne zu Recht sagen, die sind nicht sinnvoll. Und wir werden Stromtrassen haben an Stellen, wo natürlich Menschen sagen, das zerstört unsere Landschaft. Deswegen sage ich, das geht nur mit Bürgerbeteiligung. Das ist auch bei den Pumpspeicherkraftwerken so. Wir werden nicht darauf verzichten können, solche zu haben. Aber es heißt eben auch, nachweisen, dass man sie braucht, dass man sie an dieser Stelle braucht und dann gemeinsam darüber diskutieren, wo sind sie denn sinnvoll angebracht und wo vielleicht auch nicht. Und das wird auch für die Grünen an vielen Stellen eine echte Auseinandersetzung bedeuten. Aber auch diese Auseinandersetzung ist Teil von Diskussion und es ist Teil von einer positiven Diskussion. Und ich kann nur sagen, ich möchte sie auch haben, weil wir darüber reden, weil wir auf diese Weise darüber reden, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben.
Meinen Sie, dass das also auch schon in der Gesellschaft richtig angekommen ist, was das eigentlich bedeutet, Energiewende, was das auch für die Landschaft bedeutet, was das für Bauwerke bedeutet und, und?
Also ich habe den Eindruck, dass wir darüber noch weiter diskutieren müssen. Ich glaube aber an vielen Stellen ist es schon sehr bewusst. Ich finde allerdings auch, wir sollen nicht so tun, als ob das egal wäre. Es ist nicht egal, ob wir Landschaft zerstören. Es ist nicht egal, ob wir Natur zerstören. Und deswegen kann ich nur noch mal sagen, es ist auch gut, dass wir Umweltverbände haben, dass wir auch Grüne haben, die ganz genau schauen.
Entschuldigung, was bedeutet, aber wir müssen es doch einzelne tun. Projekt? Wir tun es doch.
Also ja, wir
legen
tun, aber
Stromtrassen
nicht
durch das, ja, Watt. Es ist schwierig, die anzuschließen, weil es gar keine Leitungen gibt, weil die Trassen erst gelegt werden müssen, weil es da Widerstand gibt. Wir machen doch Umweltzerstörung eben auch. Und da muss man auch ganz klar sagen, ja, das wollen wir.
Nein, wir wollen nicht Umweltzerstörung, sondern wir wollen auch bei diesen Projekten danach schauen, wie wir sie umweltverträglich durchführen können. Das ist ja das Entscheidende. Und die 70er Jahre, die 80er Jahre Politik der alten Bundesrepublik nach dem Motto Augen zu und durch, das machen wir jetzt einfach so, wo wahnsinnige Autobahntrassen entstanden sind, Industrieanlagen entstanden sind. Wenn man sich Ostdeutschland anguckt, was nach der friedlichen Revolution alles gebaut worden ist, was sinnlos gebaut worden ist, wo wir riesige Abwasseranlagen und sonst was haben, die kein Mensch braucht, das genau nicht. Genau das ist die andere Form des Umgangs damit, dass wir darüber diskutieren, was brauchen wir wirklich, was brauchen wir real und wie können wir es umweltschonend und ressourcenschonend tatsächlich auch umsetzen. Das ist genau die Frage, vor der wir stehen. Und die ist schwieriger. Die ist schwieriger, als es einfach umzusetzen nach dem Motto, das brauchen wir jetzt. Und wer hat es eigentlich festgelegt, dass wir das brauchen? Das anzuschauen gehört dann auch dazu. Und wenn die Energiekonzerne sagen, wir brauchen so und so viel Energie und noch nicht mal einrechnen, wie viel Bevölkerung haben wir eigentlich in Zukunft, noch nicht mal einrechnen, was bedeutet es, wenn wir unsere Effizienzziele umsetzen, dann werden wir über solche Zahlen auch diskutieren müssen. Und das ist auch richtig.
Aber wenn ich so an die 70er Jahre hier in Berlin denke, da hat es Widerstand gegeben gegen den Ausbau der A100. Da gab es irgend so eine ominöse Brücke, die so ein kleines Biotop war, was gerettet werden musste. Und heute, oder nehmen Sie nur die A111 durch den Tegeler Forst, hat es auch viel Widerstand gegeben damals. Und heute sind wir letztlich froh, dass wir es haben.
In den 70er Jahren bin ich in Ostdeutschland in die Schule gegangen und bin bei diesen Protesten nicht gewesen und glaube trotzdem.
Ich mache Sie ja auch nicht dafür verantwortlich.
Nein, ich glaube aber trotzdem, dass jeder dieser Proteste deutlich macht, was tun wir hier eigentlich und für Transparenz sorgt und klar macht, was geht und was geht nicht. Und ich glaube, wir haben in der Vergangenheit, weiß Gott, genau davon zu wenig gemacht und wir haben zu wenig von diesen echten Auseinandersetzungen gehabt, die uns heute auf die Füße fallen. Und wir werden immer Projekte finden, wo wir sagen, da sind wir heute dankbar dafür, aber wir finden eben auch nach wie vor extrem viele sinnlose.
Ja, es gab sinnlose und sinnvolle. Ich erinnere mich auch, dass die Grünen gegen Bildschirmtext waren und heute sitzen sie im Bundestag und nutzen wir selbstverständlich ein iPad. Übrigens der alte Herr Schäuble auch.
Ja, und die Grünen sind auch nicht die einzigen, die sich mal geirrt haben. Sie haben eine Phase gehabt in der alten Bundesrepublik, wo sie relativ technikfeindlich gewesen sind. Heute sind die Grünen sicherlich diejenigen, die am technikaffinsten sind. Aber auch da gehört es wieder dazu, differenziert zu sein. Man kann mit dem Internet viel anfangen, aber wenn man vergisst, dass man dabei Datenschutz braucht, wenn man vergisst, dass man dabei Verbraucherschutz braucht, dann macht man es eben nicht richtig. Und da finde ich eine gesunde Skepsis auch vollkommen richtig.
Frau Göring-Eckardt, in dem erwähnten Buch von Petra Pinsler, Immer mehr ist nicht genug, das Sie in Berlin vorgestellt haben, lese ich, man müsse den Politikern einen neuen Auftrag geben. Macht uns glücklich. Finden Sie, dass das die Aufgabe von Politik ist?
Also dazu müsste man jetzt das Buch von Frau Pinsler kennen. Und was sie deutlich macht, ist ja, dass der alleinige Erfolg einer Gesellschaft nicht am Bruttoinlandsprodukt zu messen ist. Und dass die Frage von Glück oder sagen wir mal eher von Zufriedenheit und von Lebensqualität an anderen Dingen hängt. Und dass die Aufgabe von Politik nicht ist, einfach nur nach der Ökonomie zu schauen, sondern nach dem Lebensumfeld und nach der Lebensqualität, das teile ich absolut. Da gehören die Infrastrukturmaßnahmen dazu, über die wir heute so streiten, also Bildung, Kinderbetreuung etc. Und wir wissen, dass die großen Fortschritte, die großen Revolutionen nicht etwa aus der Industrie gekommen sind in den letzten Jahrzehnten, sondern sie sind durch Bildung passiert. Sie sind durch Wissenschaft passiert und insofern glaube ich, das ist ein wirklich ganz entscheidender Punkt. Man kann sich ja mal angucken, wenn man mal anders misst, wenn man mal die Frage von Gesundheit, von Lebenszufriedenheit, von Umwelt, von Möglichkeiten, sich zu entfalten, von Bildung etc. zu den Erfolgskriterien hinzuzählt, zu dem rein ökonomischen, dann stellt man zum Beispiel in Deutschland fest, dass die Menschen in Schleswig-Holstein besonders zufrieden sind. Ganz, ganz interessant, wo man ja denkt, irgendwie, das ist so ein bisschen der Osten des Westens. Und da passiert am allerwenigsten. Das Gegenteil ist der Fall, was die Zufriedenheit der Menschen angeht.
Sie sprechen die ökonomische Glücksforschung an. Das ist ja noch ein relativ neuer Zweig in der Ökonomie, der aber immer wichtiger wird. Lebenszufriedenheit entsteht wesentlich aus fairen, freundlichen und gerechten Arbeits- und Wirtschaftsprozessen, steht da zum Beispiel. Also man hat die frühere Größe, den Homo economicus, also den, der immer nur auf seinen materiellen Zugewinn geachtet hat, gewissermaßen abgelöst. Aber die Frage bleibt ja dennoch, brauchen wir Wachstum und können wir sogar ohne Wachstum auskommen?
Ich glaube, dass diese Frage sich nicht stellt, sondern die Frage stellt sich eigentlich eher, werden wir noch Wachstum haben und was machen wir, wenn es weniger Wachstum gibt oder wenn es gar keins gibt? Und ich gehöre zu denen, die sagen, lass uns mal lieber darauf vorbereiten, dass es deutlich weniger Wachstum gibt, weil die Ressourcen sind endlich. Auch unser Zugriff auf die Ressourcen in der westlichen Welt sind endlich, müssen eingeschränkt werden, weil sich andere Länder, Schwellenländer, Entwicklungsländer natürlich weiterentwickeln wollen und das auch selbstverständlich dürfen. Und insofern ist für mich eher die Frage, wie machen wir es dann? Wie machen wir es dann mit der Verteilung? Wie machen wir es dann mit der Arbeitswelt? Wie machen wir es dann mit der Ökonomie? Woher hat der Staat dann die finanziellen Mittel und die anderen Möglichkeiten, tatsächlich dafür zu sorgen, dass alle gleiche Zugänge haben? All diese Fragen werden wir bekommen, die werden uns auf dem Tisch liegen. Und ich gehöre nicht zu denen, die gerne eine ideologische Diskussion darüber führen wollen, ob wir noch Wachstum haben werden oder nicht, sondern ich glaube, da ist es auch Aufgabe von Politik zu erwägen, was bedeutet denn welche Konstellation. Und da ist es mir lieber, wir denken darüber nach, was ist ohne Wachstum, Nettowachstum, muss man auch sagen. Wir brauchen bestimmte Bereiche, die müssen unbedingt wachsen. Wir brauchen natürlich mehr an Bildungsressourcen. Wir brauchen natürlich mehr an erneuerbaren Energien. Wir brauchen natürlich mehr an Pflegeressourcen in einer älter werdenden Gesellschaft. Da werden wir an bestimmten Stellen Wachstum brauchen, aber wir dürfen auch mal darüber reden, wo brauchen wir eigentlich Schrumpfung und was bedeutet das? Was bedeutet es, dass wir eine demografische Entwicklung haben, die eine bestimmte Anzahl von Dörfern gar nicht mehr überlebensfähig sein lässt. Die Mehrheit der Deutschen lebt aber in Dörfern. Fährt da nun noch jeden Tag dreimal ein Bus hin oder wie organisieren wir das? Also ich glaube, wir haben da eine ganze Menge an wirklich großen Herausforderungen vor uns und deswegen finde ich diese eher ideologische Diskussion, brauchen wir oder brauchen wir kein Wachstum, eigentlich gar nicht an der richtigen Stelle geführt.
Aber sie wird in Ihrer Partei ja auch geführt und das wird da natürlich auch sehr unterschiedlich gesehen. Also ich habe Cem Özdemir auf dem Parteitag so verstanden, ja, wir brauchen Wachstum und Ihr früherer Parteichef Bütikofer sagt mit der Botschaft, hurra, wir sind gegen Wachstum, wird eine ökologische Reformpolitik nicht mehrheitsfähig.
Ja, ich bin auch nicht zu den Hurra-Leuten, wir brauchen kein Wachstum, sondern die Frage ist schlicht und ergreifend, wenn wir immer weniger Ressourcen zur Verfügung haben, und zwar weil wir so viel verbraucht haben, dann müssen wir uns genau damit beschäftigen, was das heißt. Und es wird quantitatives Wachstum geben und vor allem wird es qualitatives Wachstum geben in bestimmten Bereichen. Wir werden selektives Wachstum haben und wir wissen heute nicht, ob wir in Zukunft noch insgesamt nach den alten Kriterien gemessen Wachstum haben werden oder nicht. Wenn wir nach neuen Kriterien messen, also nach einem neuen Index, der die Fragen, die ich vorhin angesprochen habe, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Lebensqualität, Lebenserwartung mit berücksichtigt, dann werden wir nach diesem Index natürlich Wachstum haben und übrigens auch haben müssen.
Wenn wir mehr Pflege brauchen, das muss ja bezahlt werden und das muss natürlich auch erwirtschaftet werden. Und das sind alles Bereiche, die sozusagen, wenn ich es mal so locker sagen kann, Staatskonsum sind. Da muss man erst mal wissen, wo das Geld herkommt. Wenn wir mal auf die Finanzkrise gucken, Italien hat 10 Jahre praktisch kaum Wachstum gehabt und jetzt stehen sie vor der Pleite. Macht sie das nachdenklich?
Mich macht nachdenklich, dass wir immer noch in alten ökonomischen Kategorien denken. Dass die Frage, woher kommen eigentlich bestimmte Ressourcen, nur gemessen wird an der Frage, was erwirtschaftet ja wer eigentlich und womit eigentlich, woher kommt welches Geld.
Ich finde, aber das ist doch keine theoretische Diskussion, Entschuldigung, doch, dass ich Sie unterbreche, das ist doch keine theoretische Diskussion, sondern eine ganz praktische Frage. Wir stehen doch im Grunde durch die Finanzkrise erstens und zweitens durch die Schuldenkrise vor dem Zusammenbruch unseres gesamten Sozialstaates, unserer Zukunft.
Also. Es ist eine extrem vereinfachende Diskussion und sie geht nach dem Motto, das, was wir immer so gemacht haben, müssen wir weitermachen, damit es weiter funktioniert. Aber leider ist genau das jetzt zusammengebrochen. Und da bin ich skeptisch. Wenn wir genau so weitermachen und sagen, daran wird der Erfolg gemessen, werden wir eben es nicht schaffen können, sondern wir werden fragen müssen, wie können wir effizienter, wie können wir mit weniger Verbrauch, mit weniger Rohstoffen das erreichen, was wir als Prioritäten erkannt haben. Und die Prioritäten werden in Zukunft andere sein. Wir werden bestimmt keine Hotelsteuer mehr haben. Wir werden bestimmt nicht mehr teure Dienstwagen subventionieren. Wir werden bestimmt nicht mehr dafür sorgen, dass Steuergelder für solchen Unsinn ausgegeben werden, wo alle mit den Schultern zucken und sich fragen, wo leben wir eigentlich heute noch? Und solange wir solche alten und sinnlosen Subventionen noch ausgeben, solange wir nicht umsteuern, solange wir nicht bei jeder Sache fragen, was bedeutet sie eigentlich, was Nachhaltigkeit angeht, was Lebenszufriedenheit angeht, was die Ressourcen, was den Verbrauch angeht, so lange werden wir aus dieser Krise nicht herausfinden. Wir haben nicht eine Wirtschaftskrise, die man mit Oldschool-Denken tatsächlich bewältigen kann. Das ist vorbei. Das ist schlicht und ergreifend vorbei. Und deswegen werden wir Prioritäten setzen müssen. Und ich glaube, dass wir in der Tat, was Gesundheit, was Pflege, was Bildung angeht, einen riesigen Nachholbedarf haben. Und wir werden fragen müssen, woher holen wir denn die finanziellen Möglichkeiten, die Einnahmen genau dafür? Und es wird nicht mehr die Großindustrie der letzten Jahrzehnte sein, sondern wir werden auf andere Industrien schauen müssen. Und gerade bei der Energieproduktion brauchen wir eine richtige Revolution. Und auch dadurch wird Geld einkommen. Natürlich wird dadurch Geld einkommen. Aber es kann uns nicht egal sein, womit wir produzieren. Und es kann uns auch nicht egal sein, was wir produzieren.
12:23 Uhr, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Katrin Göring-Eckardt, Bundestagsvizepräsidentin, Bündnis 90, die Grünen. Frau Göring-Eckardt, haben sich die Grünen vielleicht, ich bleibe nochmal bei dem Thema Finanzkrise, zu früh darauf eingestellt, dass die Leute über postmaterialistische Themen nachdenken, wo es doch jetzt eigentlich wirklich um die Befriedigung unmittelbarer Lebensbedürfnisse geht?
Also ehrlich gesagt, wenn man sich mal die Bewältigung der Finanzkrise anschaut, dann sind sehr viele Vorschläge, die die Regierung irgendwann gemacht hat, Wochen oder Monate vorher von den Grünen gekommen. Und eine nachhaltige Finanzpolitik gehört zu dem, was wir als Partei wollen, schon seit mehr als geraumer Zeit. Nehmen Sie die Finanztransaktionssteuer, ein Instrument, was so einfach ist, dass es eigentlich jeder versteht. Und wo die Bundesregierung sehr lange gebraucht hat, überhaupt zu verstehen, dass sie dafür kämpfen muss auf europäischer Ebene und darüber hinaus. Da haben wir richtig Zeit verloren. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Beispielen, wo die Frage ist, ob wir gemeinsam als Europa diese Finanzkrise bewältigen, ja oder nein. Und das hat überhaupt nichts mit Postmaterialismus zu tun. Das, was wir sagen, hat nur damit zu tun, dass wir sagen, es ist nicht das Einzige. Und auch beim Thema Finanzen dürfen wir die Frage stellen, mit welchem Ziel eigentlich? Und nicht einfach nur, wir brauchen und wir produzieren, wir geben Geld aus. Die Frage, wofür wir Geld ausgeben, gehört dann immer noch dazugestellt. Und was das für die sozialen Verhältnisse in ganz Europa heißt, gehört eben auch dazu. Wir können nicht mehr sagen, uns geht es glücklicherweise noch relativ gut, aber wie es den griechischen Jugendlichen oder den Arbeitern dort geht, das kann uns egal sein. Wir sind ein gemeinsames Europa und daraus kann man auch nicht aussteigen.
Aber denen können wir auch nicht Genügsamkeit predigen.
Mir geht es auch nicht um Genügsamkeit. Sie werden von mir nicht hören, dass ich Verzicht predige oder Genügsamkeit. Ich glaube, eine Ökonomie des Genug, das ist was ganz anderes. Da geht es nicht darum, jemandem vorzuschreiben, wie er gefälligst zu leben hat.
Frau Göring-Eckert, in dem Buch von Petra Pinzler, um es nochmal anzusprechen, Immer mehr ist nicht genug, lese ich den Satz, Freiheit ist die Schwester des Glücks. Würden Sie das unterschreiben?
Das unterschreibe ich als Ostdeutsche gerne auch 100-mal, weil es genau dieser Punkt ist. Wir schreiben niemandem vor, wie er leben soll. Übrigens tun wir das immanent ja seit vielen Jahrzehnten, indem wir die alte Wirtschaftsweise für gegeben erklären und sagen, es geht nicht anders. Das schrecklichste Wort, was ich in dem Zusammenhang kenne, ist alternativlos. Wenn uns immer erklärt wird, dieses oder jenes sei ökonomisch alternativlos und dann bricht alles zusammen. Und die Experten, die vorher gesagt haben, das Alte ist alternativlos, sagen jetzt, das Neue ist alternativlos. Also insofern die Freiheit auch zu entscheiden, wie ich leben will, gehört dazu. Es gehört aber natürlich auch dazu, dass ich dann mit den Folgen und mit den realen Kosten konfrontiert werde.
Ja, es gehört dann sicherlich auch dazu, dass man ganz offen sagt, dann muss die Freiheit aber auch eingeschränkt werden. Also Sie haben das ja zum Beispiel beim Stichwort Energieeffizienz schon angesprochen. Also wenn der EU-Kommissar Oettinger den Ländern sagt, 1,5% Energieeffizienzerhöhung pro Jahr, dann sagt der Bundeswirtschaftsminister, erklären Sie mir doch bitte mal, wie ich das ohne Ordnungsrecht durchsetzen soll.
Ordnungsrecht gehört dazu. Es gehört dazu, dass man Anreize schafft und das ist am Ende ein Mix. Also die Freiheit hört ja immer da auf, wo man andere beschränkt. Und zu den anderen gehören natürlich auch die kommenden Generationen. Und insofern geht es immer nicht darum, wie man individuelles Leben jemand anders vorschreiben wollte, sondern es geht immer darum, was bedeutet das im ökonomischen Kontext. Es geht darum, dass Waren die Wahrheit über ihren tatsächlichen Preis sagen müssen. Es gehört natürlich dazu, dass man bei den riesigen Einsparzielen, die wir haben, sind ja keine grünen Einsparziele, das ist das, was die Bundesregierung vorschlägt, was man an CO2-Einsparungen braucht. In den nächsten Jahren bis zum Jahr 2050 rechnen wir ja gerade. Das bedeutet, dass man auch ökonomisch Weichen stellen muss. Und das wird nicht gehen, ohne dass man extreme Anstrengungen annimmt, auch was die Produkte angeht und was die Förderung angeht, bei denen, die sich nicht leisten können, selbstverständlich. Und was aber auch die Vorgaben angeht, was CO2-Ausstoß, was Energieverbrauch und so weiter bedeutet.
Aber nur mal ein Beispiel. Jedes Jahr wird etwa 1% des Gebäudebestandes saniert. Das ist so der normale Zyklus. Das heißt also, wenn eben eine Heizung mal ihren Dienst getan hat und Fenster erneuert werden müssen und so weiter. Um das auf 2 oder sogar 3% zu erhöhen, muss man entweder eine ganze Menge Geld in die Hand nehmen oder aber man muss die Leute zwingen, macht es, aber dann kann man doch nur den Leuten sagen, wir können euch allerdings, das müssen wir einräumen, nur zu etwas zwingen, was wirtschaftlich ist. Und wenn das nicht wirtschaftlich ist, wie soll das gehen?
Es ist ja ein Mix. Also auf der einen Seite nehmen wir ja heute schon Geld für Gebäudesanierung in die Hand. Das werden wir auch in Zukunft noch verstärkt brauchen. Und auf der anderen Seite können wir selbstverständlich sagen, dass Gebäudesanierung sich auch am Ende rechnet. Und die Situation, die wir heute haben, ist ja, dass besonders ältere Menschen, die alleine in ihren Einfamilienhäusern leben, sagen, also für mich lohnt sich das bestimmt nicht mehr. Das ist eine politische Aufgabe, zu sagen, wie machen wir es genau an solchen Stellen, wenn eine Wertsteigerung eines Hauses passiert und einer Umgebung passiert, die aber diejenigen, denen dieses Haus jedenfalls in dem Moment gehört, gar nicht mehr genießen können. Und insofern, da sind eine ganze Menge politische Herausforderungen drin. Da wird es zum Beispiel heißen, dass das Förderung bedeutet. Aber wenn diese Häuser verkauft werden, weitergegeben werden, dann bedeutet es natürlich auch wieder, dass der Staat dann deutlich macht, dass er eben davon profitieren muss. Man kann das bei Geräten sehen. Wir sind ja viel effizienter geworden bei Kühlschränken, bei Automobilen und so weiter und so fort.
Aber der alte Kühlschrank steht im Keller.
Aber der alte Kühlschrank steht im Keller oder es steht ein zweiter im Keller oder wir haben den Zweit- und Drittfernseher oder das Zweitauto und deswegen ist es mit Effizienz alleine eben auch nicht getan. Und das ist genau die Frage, vor der wir stehen. Also diejenigen, die sagen, wir brauchen nur ein paar Schräubchen zu drehen und dann haben wir die große Energierevolution, denen muss man entgegenhalten, nein, haben wir nicht, weil das ist an vielen, vielen Stellen schon passiert. Und auch da würde ich nicht sagen, man muss sich einschränken. Darum kann es nicht gehen. Aber die ökologische Wahrheit muss sich im Preis widerspiegeln.
Aber vielleicht sollte man schon mit so ein paar Lebenslügen von Energieeffizienz aufräumen. Nehmen wir nur mal das Beispiel Auto. Heute gibt es sehr viel effizientere Motoren.
Aber dafür fahren sie viel schneller.
Eben. Und der gesamte Energieeffizienzgewinn ist praktisch draufgegangen darauf, dass die Autos mehr PS haben oder größer sind und mehr PS brauchen, dann nicht unbedingt schneller sind. Wie wollen Sie das ändern?
Ja, deswegen hört an der Stelle auch meine Technikgläubigkeit auf. Das ist das, was ich gerade sagte. Es reicht nicht in Zukunft, dass wir an ein paar technologischen Schräubchen drehen, an ein paar Effizienzschräubchen drehen. Das müssen wir alles machen. Das ist sozusagen die Basis.
Sondern was? Also ich meine, Sie können heute auch ein 1,5-Tonner-Auto mit 120 Gramm CO2-Ausstoß können Sie fahren. Aber das ist schlicht und einfach eine lahme Ente, wenn die Leute das nicht wollen. Was machen Sie dann?
Was die Leute wollen oder nicht wollen, ich glaube, da sollten wir beide uns gar nicht versteigen, sondern die Frage ist ja, was gibt es für Alternativen und was gibt es für Preise? Für meine Begriffe gehört dazu, dass wir uns tatsächlich real umstellen. Wir müssen uns umstellen auf einen wirklich verbraucherfreundlichen öffentlichen Nahverkehr. Die Carsharing-Unternehmungen sind ja meistens keine Unternehmen, sondern oft Vereine, sprießen aus dem Boden. Wir haben immer mehr in Deutschland davon. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Formen. Nehmen Sie mal China. In China ist es so, dass die Städte aus dem Boden sprießen regelrecht. Man kann zuschauen, aber sie werden keine Parkplätze und Tiefgaragen finden, weil sich dieses Land darauf einstellt, dass es nicht einen weiter wachsenden Individualverkehr hat. Und ich glaube, an solchen Stellen, wenn es die Alternativen gibt, wenn sie real sind, wenn das Auto nicht mehr irgendwie die Zweitwohnung ist, dann werden wir eine Steuerung haben, ohne die Freiheit der Leute einschränken zu müssen. Aber wie gesagt, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Daran kommen wir nicht mehr vorbei.
Anderes Beispiel ist das Thema Wohnen. Also wir können Gebäude heute sehr viel effizienter heizen, aber die Zahl der Quadratmeter, die jeder zur Verfügung hat, ist also deutlich gestiegen. Bei den Grünen in Freiburg ist ernsthaft darüber diskutiert worden, wie man das machen könnte, dass man den Leuten sagt, zwei Leute, 85 Quadratmeter und mehr nicht.
Und diese Diskussion ist doch gut. Also das heißt ja nicht, wir schreiben den Leuten das vor. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber Ideen dazu zu entwickeln, was Flächenverbrauch und was Ressourcenverbrauch heute bedeutet und solche Themen überhaupt mal anzusprechen, das ist doch in der Vergangenheit überhaupt nicht passiert.
Aber wenn die Leute sich nicht danach richten und dann, immer mehr Wohlstand zeigt sich ja auch in der Zahl der zur Verfügung stehenden Quadratmeter. Jedenfalls haben die Leute das bislang so empfunden, sonst wäre es ja nicht so gestiegen. Und wenn das nicht geht, wie macht man das, wenn das eingeschränkt werden soll?
Man schränkt nicht ein, man predigt nicht Verzicht, sondern man sagt dann die Wahrheit über den Ressourcenverbrauch. Das ist schlicht und ergreifend der Punkt. Und man wird vieles übrigens erreichen können, indem man diskutiert. Also das Beispiel, was wir gerade angesprochen haben, die Carsharing-Unternehmen, das ist ja nichts, was jetzt besonders bequem wäre oder wo man sagt, das ist nun besonders klasse, sondern das ist einfach ökonomische und ökologische Vernunft, die Leute dazu bringt zu sagen, okay, den Weg mache ich mir und diesen zusätzlichen Aufwand mache ich mir. Beim Wohnen ist es so ähnlich. Da fangen wir gerade erst an, drüber zu diskutieren, was eigentlich Flächenverbrauch, auch privater Flächenverbrauch eigentlich bedeutet. Und das wird schlicht und ergreifend in bestimmten Regionen, in bestimmten Städten heißen, dass mehr Quadratmeter dann eben auch deutlich mehr kosten. Und sozialer Wohnungsbau wird sich ganz anders entwickeln in Zukunft. Dass man nämlich Kriterien entwickelt, die nicht mehr die der 70er Jahre sind, sondern dass man Kriterien entwickelt, die auch Ökologie mit beinhalten. Und dann werden sich Städte genau darüber Gedanken machen müssen, ohne solche Vorschriften zu machen, aber eben, indem sie gleichzeitig die Wahrheit darüber sagen, was es real kostet.
Und dann muss man allerdings auch die Wahrheit darüber sagen, wer sich das, was eben vielleicht mehr kostet, auch leisten kann. Das ist ja eine Erkenntnis, die die Grünen sicherlich aus dem letzten Berliner Wahlkampf durchaus ziehen mussten. Das heißt, hat man erkannt, welcher soziale Sprengstoff eben auch in der energetischen Sanierung von Gebäuden steckt?
Ja, und das ist genau eine der zentralen Fragen. Wenn wir nochmal einen kurzen Blick in die sogenannte Glücksforschung nehmen, dann stellt man fest, in den Ländern, in denen die sozialen Unterschiede besonders gering sind, da geht es gar nicht um das Einkommen als solches, sondern um die Unterschiede, sind die Menschen sehr viel zufriedener. Und ich finde das eine ganz wichtige, auch politische Erkenntnis, mit der wir umgehen müssen. Das heißt nicht, wir fangen jetzt an, Einkommen zu nivellieren oder irgendwie sowas. Dafür bin ich jetzt in der DDR auch nicht auf die Straße gegangen. Aber in der Tat, wo hat der Staat eigentlich in so einer Situation eine besondere Aufgabe? Nämlich die zu unterstützen, die aus eigener Kraft es nicht schaffen können. Und dann wird man sagen müssen, das sinnvolle, das gute Wohnen in einem guten Lebensumfeld, in einer guten Lebensqualität, gerade in einer Großstadt, ist eine soziale Aufgabe und zwar für diejenigen, die sich das nicht leisten können. Und was bedeutet Lebensqualität in Zukunft? Das wird nicht bedeuten immer mehr Quadratmeter, sondern das wird bedeuten gute Anbindung, gute Infrastruktur, die Nähe zu bestimmten sozialen Einrichtungen. Und wir werden da in einer anderen Situation sein in Zukunft, auch was die Quartierentwicklung gerade in den Großstädten angeht. Und dabei nicht vergessen dürfen, was wir eigentlich für eine Situation auf dem Land haben, wo es um solche Fragen schon gar nicht mehr geht, sondern wo es darum geht, ob man überhaupt die Chance hat, aus diesem Dorf so wegzukommen, dass man auch am kulturellen und gesellschaftlichen Leben noch teilnehmen kann.
Frau Göring-Eckardt, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute die Bundestagsvizepräsidentin von Bündnis 90 Die Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Nächste Woche Arabellion, wohin der arabische Aufstand bislang geführt hat. Eine Zwischenbilanz. Ich rede mit dem Chef der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Professor Volker Perthes. Für heute, danke, dass Sie uns zugehört haben.